Hi, mein Name ist Fanny Kratzer. Ich bin die Leiterin der Kreisvolkshochschule Weimarer Land und heiße euch recht herzlich willkommen zu meinem Podcast Praline oder Knackwurst. Ja, worum geht's eigentlich? Also ich freue mich auf nette Gespräche mit Menschen aus der Region hier und hoffe, dass wir viele neue Dinge entdecken, vielleicht auch was lernen werden. Und am Ende steht die nicht ganz ernst gemeinte Frage: Praline oder Knackwurst?
Praline oder Knackwurst? Der unterhaltsame Break für zwischendurch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praline oder Knackwurst. Heute habe ich einen Gast, auf den ich mich ganz besonders gefreut habe. Er steht nämlich auf der großen Bühne des Deutschen Nationaltheaters Weimar, Janus Torp. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ich freue mich, danke. Hallo.
Wie geht's dir?
Gut. Ich komme gerade von der Probe.
Ja, und wie war's?
Schön, wir haben jetzt noch eine Endprobenwoche vor uns und Samstag am 17. kommt die Premiere raus. Wir sind das Volk, da sind wir jetzt an den letzten Schliffen.
Ah, okay. Hast du es hierher gefunden? Kennst du die Volkshochschule Weimar?
Ich war tatsächlich noch nie hier, obwohl ich jetzt seit 6 Jahren in Weimar wohne. Das ist das erste Mal.
Gut, dann freut's mich, dass du heute die Volkshochschule Weimar kennenlernst. Auch für mich als Podcast-Host ist das Premiere, weil ich nämlich das erste Mal den Podcast von hier aus aufnehme. Ja, wir wollen heute über dich sprechen, Janus, über deinen Weg ins Theater, über deinen Auslandsaufenthalt, bisschen über Theaterpolitik, Kulturkämpfe und dann natürlich ganz zum Schluss die wichtigste Frage, Praline oder Knackwurst. Mhm. Aber bevor wir anfangen, wie würdest du dich selbst vorstellen und beschreiben?
Ich würde mich, obwohl ich da jetzt wirklich schon eine ganze Weile nicht mehr lebe, irgendwie als Berliner vorstellen, weil ich daherkomme und geboren bin und aufgewachsen bin. Und genau, ich bin, beim Schauspiel ist das immer so eine Sache, irgendwas daran stört mich manchmal, aber ich identifiziere mich schon auch ganz schön über diesen Beruf. Also gehört das einfach direkt immer dazu zu sagen, dass ich als Schauspieler arbeite. Und genau. Ich bin, bis ich 20 war, habe ich in Berlin gelebt und dann bin ich zum Studium nach München gezogen, an die Schauspielschule, an die Otto-Falkenberg-Schule und da habe ich 4 Jahre Schauspiel studiert und bin danach direkt hier nach Weimar gegangen als ins Erstengagement und genau, die wahrscheinlich spannendste Etappe in meinem Leben war schon mit 16, 17 nach der 10. Klasse, da habe ich so ein Auslandsschuljahr in Thailand gemacht. Mhm. Was, genau.
Da kommen wir dann nochmal drauf zu sprechen.
Ja.
Du bist in Berlin, Wilmersdorf aufgewachsen.
Richtig.
Stimmt, ne?
Genau.
Und du hast, oder ich habe das, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, so eine, wahrscheinlich ist ja ein, naja, wohlsituierter Vorort, würde ich sagen, oder ein Ortsteil von Berlin. Und du hattest ja sicherlich, also denke ich, eine wohlbehütete Kindheit, ne?
Das kann man, glaube ich, unterm Strich so sagen, ja.
Ja, was und woran machst du das fest? Also was ist das? Was bedeutet das für dich, wohlbehütet?
Ich hatte, was ist jetzt auch nicht so, dass meine Eltern extrem wohlhabend waren oder so, sind beide auch freiberufliche Künstler. Und trotzdem, ja, war das eine behütete Kindheit. Ich, also schon damit angefangen, dass ich ziemlich selbstverständlich einfach aufs Gymnasium gegangen bin und so. Und das so ein sehr geebneter Weg war, also da musste ich nicht groß drum kämpfen oder so fürs Abitur und so weiter. Und ich glaube, also meine Eltern haben schon sehr viel sehr richtig gemacht. Es hat mir irgendwie, wenn ich jetzt so zurückdenke, an wenig gefehlt oder an gar nichts, könnte man auch sagen.
Welche Gefühle kommen da so auf, wenn du dran zurückdenkst und sagst, es war alles gut, hat da nichts gemangelt? So?
Dann bin ich, wenn man das so sagen kann, irgendwie sehr stolz auf meine Eltern, dass sie das so hingekriegt haben mit mir und meiner Schwester. Also ich will jetzt auch nicht übertreiben, natürlich gibt es in jeder Familie irgendwie auch mal Struggles oder Probleme oder so, aber unterm Strich war das, also behütet trifft es ganz gut. Ich glaube, ich habe mich grundsätzlich viel sicher und wohl und akzeptiert gefühlt.
Klingt gut.
Mhm.
Klingt gut. Und nach der 10. Klasse bist du dann erstmal weg, ne?
Genau.
Für ein Jahr nach Thailand. Und hast da ganz viel Erfahrung gesammelt.
Ja.
Warst da in einer großen Familie?
Genau.
Mit Gastgeschwistern, mit einer Oma, die dort gewohnt hat.
Genau.
Was hat dich dort besonders geprägt in diesem Jahr?
Ach, das ist nicht so einfach runterzubrechen, weil das insgesamt, glaube ich, eins der prägendsten Jahre in meinem Leben war.
Vielleicht, wie kam es erstmal dazu? Kannst ja mal so ein bisschen ausholen, dass man das versteht. Das ist schon ungewöhnlich.
Ja, wobei ich, glaube ich, in dem Jahr, als ich da war, ich habe das mit so einer gemeinnützigen Organisation gemacht, AFS. Da waren, glaube ich, insgesamt 40 Leute aus Deutschland haben in dem Jahr ein Auslandsjahr in Thailand gemacht. Also ich hatte relativ früh den Wunsch, so ein Auslandsjahr zu machen. Und dann hatte ich schon auch erstmal die, ich sag mal, klassischen Länder wie Amerika, Kanada, Australien, Neuseeland im Kopf, die aber zum einen zu teuer waren. Und also Thailand, das ging auch hauptsächlich wegen eines Teilstipendiums, das ich dann bekommen habe. Dann hatte ich irgendwie so einen zumindest theoretischen Bezug zu Thailand, weil ich da einmal, als ich glaube ich 5 war oder so, mit meiner Familie im Urlaub war. Und genau, dadurch hatte ich zumindest irgendwie das Gefühl eines Bezugs zu diesem Land. Und dann dachte ich, okay, wenn schon Abenteuer, dann richtig. Und daraufhin kam ich dann auf Thailand. Und das hat sich auch als extrem gute Entscheidung rausgestellt. Und war natürlich trotzdem, ein ganz schöner Kulturschock. Ich konnte die Sprache nicht, außer abgesehen von einem Volkshochschulkurs, den ich davor belegt habe, wo ich das Alphabet mal kennengelernt habe und sagen konnte, wie ich heiße und so. Aber das bringt einem im Alltag ja auch nur so mäßig viel. Und du hast es ja gerade schon gesagt, war ich da in einer Gastfamilie mit 4 Gastgeschwistern. Die Oma hat da gelebt. Da war immer viel los. Die Schule hatte, das war so eine überregionale, sehr große Schule, wirkte fast mehr wie so ein Unicampus. Da waren 3000 SchülerInnen und ich war der einzige Nicht-Asiate. Und das führte zu recht bizarren Situationen, weil ich da so eine Art, auf eine ganz merkwürdige Art, so einen Superstar-Status hatte oder so. Also es war tatsächlich so, dass ich nach meinem ersten Schultag nach Hause kam und mich damals noch auf Facebook eingeloggt habe und irgendwie 500 Freundschaftsanfragen hatte von lauter Leuten, die ich echt nicht kannte oder nicht zuordnen konnte und sowieso total überfordert war. Oder ich musste dauernd irgendwie Fotos machen oder meine E-Mail-Adresse wurde angefragt und so. Einfach nur, wenn ich durch die Straßen lief, weil ich da schon ein bisschen ein Event war in diesem, das war auch eine ziemlich kleine Stadt im Nordosten. Da war auch zumindest damals noch nicht viel Tourismus im Gange. Und ich glaube, das war genau richtig. Am Anfang war ich kurz enttäuscht, dass ich nicht irgendwie am Strand oder in Bangkok oder so gelandet bin. Aber ich glaube, das war genau gut so, weil da bin ich so richtig eingetaucht und konnte am Ende sogar die Sprache auch ganz gut.
Ich will noch mal kurz drauf zurückkommen. Du hast gesagt, so, du warst der einzige Nicht-Asiate.
Mhm.
Man hört es ja schon so ein bisschen raus, ne? So Superstar-Status und so weiter. Also wie war denn die Willkommenskultur dort?
Die war sehr herzlich. Also ich weiß nicht, es ist ja auch irgendwo so ein Klischee oder Vorurteil, dass die Leute sehr, sehr höflich sind. Aber das kann ich total bestätigen. Und für mein Gefühl war das auch keine aufgesetzte Höflichkeit. Es war schon eine sehr, sehr ehrliche Gastfreundschaft und auch ein ehrliches Interesse. Und trotzdem war es am Anfang ein bisschen schwierig, dann wirkliche Beziehungen aufzubauen oder Freundschaften zu finden, weil, also gerade dadurch, das klingt so bescheuert, aber dass die Leute auch gerne mit mir rumhingen, um mit mir als einzigem Ausländer da sich zu zeigen quasi.
Mhm.
Deswegen hat es ein bisschen gedauert, bis ich da wirklich also echte Freunde gefunden habe. Und das habe ich dann aber irgendwann und mit denen habe ich auch immer noch sporadischen Kontakt.
Mhm. Was unterscheidet eine thailändische Familie von einer typisch deutschen Familie?
Also ich glaube, der Wert Familie wird viel höher geschrieben insgesamt, was man ja irgendwie allein an so einem Mehrgenerationenhaushalt sieht, was ja hier doch unüblich ist.
Mhm.
Und es wird ein sehr großer Wert auf gemeinsame Mahlzeiten gelegt. die dann auch wirklich sehr, sehr, sehr ausführlich sind. Und das kam relativ oft vor, dass wir da, also meine Thai-Gastfamilie, die mussten sich das natürlich auch irgendwie leisten können, überhaupt einen zusätzlichen Gast, also für Schüler quasi aufzunehmen. Die waren vor allem für Thai-Verhältnisse sehr gut betucht, aber es war da sehr gängig, dass wir dann alle zusammen irgendwie auf der Terrasse saßen, auf so einer, wie nennt man die, Bastmatte. Und da dann so große Thai-Gerichte aufgetischt wurden, also natürlich Reis gab's, es wurde immer Reis serviert, auch morgens zum Frühstück und so. Und dann mit ganz, also mit so vielen verschiedenen, fast schon Tapas-mäßig Fisch und Fleisch und viel Gemüse und Obst Gerichten dazu.
Und wer hat gekocht?
Meine Gastmutter hat viel gekocht, aber meine Gastoma auch. Also ja, was das angeht, eine recht konservative Aufteilung, aber das zog sich da schon so ein bisschen durch. Es gab auch eine Art Haushälterin, die da angestellt war, die auch viel gekocht hat. Ich habe zwischendurch auch mal versucht, so einen Thai-Kurs, Kochkurs zu belegen. mit mäßigem Erfolg damals. Aber genau. Also das fand ich, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen, dieses gemeinsame Essen zelebrieren. Und da wurden auch gerne mal dann noch mehr Leute eingeladen, noch aus der weiteren Verwandtschaft oder Schulfreunde und so. Genau.
Dann hast du auch mal gekocht so, oder Currywurst kredenzt für die Familie?
Ja, ich glaube, das habe ich auch mal gemacht. Die waren natürlich auch dann mal interessiert daran, dass ich irgendwie ein typisch deutsches Gericht serviere. Und da fiel mir aber auch auf den ersten, also im ersten Moment gar nicht so richtig ein.
Also in Thüringen wäre das klar.
Ja, genau,
ne?
Genau. Aber aus Berlin kommt, ich weiß gar nicht.
Da fällt mir jetzt so Currywurst ein, aber ja, mehr ist jetzt, weiß ich nicht, aber gibt's bestimmt auch ganz viel Leckeres.
Ja. Ja.
Aber es blieb dann mehr beim thailändischen Essen.
Ja, genau. Und da habe ich mich auch dran gewöhnt, auch an dieses, also erstaunlich dran gewöhnt. Morgens Reis essen fand ich am Ende irgendwie ziemlich gut.
Ha, okay. Und jetzt immer noch, oder?
Jetzt mache ich es einfach nicht mehr. Aber ich glaube, das geht. Das ist irgendwie auch ein sehr nahrhaftes Frühstück.
Kommen wir nochmal kurz zur Sprache. Also die thailändische Sprache ist ja unglaublich komplex, ne? Und du hast ja schon gesagt, du hast tatsächlich im Volkshochschulkurs angefangen, die Sprache zu lernen. Wie war das damals für dich, so jung, also als Schüler, in so einen Kurs zu besuchen? Und welche Erfahrung hast du da mitgenommen?
Bei dem Volkshochschulkurs? Das war, ich mochte das gerne, weil das so eine bunt zusammengewürfelte Truppe war. Ich glaube, ich war da schon der Jüngste auch. Aber das war ziemlich breit gefächert und auch aus verschiedensten Anlässen. Also manche einfach, weil sie einen Urlaub nach Thailand geplant haben oder so. Manche einfach, ich glaube, ohne Anlass, einfach so aus Interesse. Die Lehrerin, die das gemacht hat, die war, das war eine Thailänderin und die hat das irgendwie auch sehr gut gemacht. Ich glaube, das war auch tatsächlich als Grundlage nicht verkehrt, dass ich zumindest dieses Alphabet irgendwie schon mal kannte.
Erzähl mal ein bisschen mehr davon. Also du hast gesagt, also die Phonetik ist besonders, ne? Erzähl mal noch ein bisschen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Genau, also Thai ist eigentlich grammatikalisch eine extrem leichte Sprache, weil es so gut wie keine Grammatik gibt. Also es wird, es gibt keine Zeitform oder es gibt auch keine Fälle. Und ob man, also wenn man sagt, ich gehe oder ich ging, dann ist es eigentlich das Gleiche. Das muss sich dann irgendwie aus dem Kontext erschließen. Und die größte Besonderheit ist aber, die Sprache dann doch ziemlich kompliziert macht. Abgesehen davon, dass es im Gegensatz zu, wenn man jetzt, weiß ich nicht, Französisch oder Englisch lernt, natürlich keine Eselsbrücken zu irgendwie europäischen Sprachstämmen gibt. Dann ist die größte Eigenheit, dass es 5 verschiedene Tonhöhen gibt. Das ist, glaube ich, im Chinesischen zum Beispiel auch so. Und da können Wörter, wenn man sie falsch oder zu hoch oder zu tief ausspricht, entweder gar nichts bedeuten oder manchmal im schlimmsten Fall sogar das Gegenteil. Und
hast du mal eine Kostprobe?
Ja, Moment. Keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, weil ich gehe jeden Morgen um 8 zur Schule, dann hieße das, Pum Bai Rung Rien Tukwan Don Song Mung Chao Krap. Und es gibt ein Wort, ich überlege gerade, ob mir ein Wort einfällt, wo das mit den Tonhöhen so ist. Ich glaube, es gibt ein Wort Sir, was entweder T-Shirt heißen kann, aber wenn man es anders ausspricht, auch Tiger. Und dann gibt's ein Wort, das heißt Glei. Und das fand ich wirklich ein bisschen fies, weil das ist das gleiche Wort in einer anderen Tonhöhe für weit weg oder nah dran.
Ah, okay.
Und da gab's also auch richtig, schon, da gab's ein paar Missverständnisse.
Richtig opposites. Okay. Na, sehr interessant. Und du beherrschst immer noch die Sprache ganz gut?
Nein.
Nein.
Leider nicht. Also das war, wann war denn das? 2010, 2011? Ist jetzt also auch schon eine Weile her. Und ich habe es leider ein bisschen verpasst, das anzuwenden. So ist es einfach sehr eingerostet. Ich glaube schon daran, wenn ich jetzt noch mal länger da wäre, vielleicht, weiß ja. ich nicht.
Ich glaube, man kommt da wieder
Monate,
rein. Ja, ja.
Dass ich das wieder reaktivieren könnte.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, diese Erfahrung sammeln, glaube ich, viele Leute. Ne? Eine Sprache, die man lange nicht anwendet, ist dann ein bisschen angestaubt, aber das geht relativ schnell.
Mhm.
Ja, ja. Und bist du noch regelmäßig zu Gast in Thailand?
Also ich war noch zweimal da danach, aber das letzte Mal ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her.
Mhm.
Aber meine Gastfamilie oder Teile meiner Gastfamilie waren auch schon mal in Deutschland. Und ich habe, teilweise eben immer noch sporadischen Kontakt. Und ich würde, also irgendwann werde ich da auf jeden Fall nochmal wieder hin.
Mhm.
Ja.
Du hattest dort noch ein besonderes Erlebnis, und zwar dein Klosterbesuch.
Oh, ja.
Erzähl mal davon.
Da war ich, glaube ich, etwa 3 Monate da und das war ein Angebot von der Organisation aus, habe an einem Meditationskurs teilgenommen und der hat in einem Kloster, in einem Tempelgelände stattgefunden. Das ging 10 Tage. Und das war eine der krassesten Erfahrungen meines Lebens, glaube ich, weil es fing damit an, dass ich am Eingang quasi alles, was mich in irgendeiner Weise hätte ablenken können, abgeben musste. Also ich hatte kein Kommunikationsmittel, ich durfte auch nichts aufschreiben oder lesen. Das musste ich alles abgeben. Klamotten auch. Ich habe dann 2 Garnituren, so weiße Novizenkleidung bekommen. Und in dem Zimmer gab's auch, wo ich dann war, gab's auch nichts außer so eine Pritschenbett mit einer dünnen Matratze. Und der Tagesablauf war extrem strikt geregelt. Um 4 Uhr wurde die Glocke geschlagen. Das war das Zeichen zum Aufstehen. Dann wurde meditiert. Um 6 Uhr gab es Frühstück. Dann wurde wieder meditiert. Um 10 Uhr Mittagessen. Und ab 12 Uhr durfte man nichts mehr zu sich nehmen. Also Flüssigkeit schon, aber keine Nahrung mehr für den Rest des Tages. Und dann wurde weiter meditiert. Und das ging so 10 Tage lang und war, habe ich unterschätzt, hätte ich nicht gedacht, aber das war sowohl physisch durch das, weiß ich nicht, viele auf dem Boden gerade sitzen, im Schneidersitz, und auch psychisch natürlich eine ganz schöne Herausforderung. Hm. Wir durften auch nicht sprechen, das war Teil dieses, des Camps. Aber es hat sich gelohnt, weil, also auch das habe ich unterschätzt, dass man Meditieren wirklich richtig lernen muss. Es war am Anfang, war das mehr, ja, war eigentlich fast mehr eine Qual. Oder dann merkte man halt, wie die Gedanken sonst wohin abdrifteten. Und ich glaube, in den letzten 2 Tagen habe ich aber gemerkt, wie es funktionieren kann, wenn man es trainiert hat, wenn man sich konzentriert und wirklich auf dieses Mantra konzentriert. Und dass man sich danach tatsächlich innerlich aufgeräumt fühlt.
Okay. Das kann ich mir total schwer vorstellen. Wie ist das? Also gehst in die Meditation rein? Sitzt ihr dann alle und guckt geradeaus und vorne steht jemand? Oder ist das jetzt jeder macht für sich eine Meditation? Wie funktioniert das?
Das war jeder für sich mehr. Mhm. Es gab auch, wir haben im Sitzen und im Gehen meditiert. Also ein extrem langsames Gehen, wo man ganz bewusst den Fuß hebt und vor den vorderen setzt und dann den nächsten hebt. Oder im Sitzen. Und die Dauer von diesen Sessions, die wurde nach und nach angehoben. Wir hatten, ich glaube, jeden Nachmittag einmal so eine Art Visite beim Obermönch, der uns quasi die Aufgaben für den nächsten Tag gegeben hat.
Mhm.
Aber da haben wir schon alle mit uns selber ausgemacht. Und es gab da war ein, ich glaube, Amerikaner, mit dem ich da ganz kurz gequatscht hatte, illegalerweise.
Ja, ja, ganz aus Versehen.
Genau. Der sagte, er hatte eigentlich auch mit so einem 10-Tages-Ding da angefangen, hatte überhaupt nicht vor, da zu bleiben und ist da aber, also hängen geblieben kann man nicht sagen, weil er hat es ja sehr bewusst entschieden, aber der war da, glaube ich, dann seit 6 Monaten schon als Novize, hat er einfach gelebt in diesem Tempel und weiter meditieren gelernt.
Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man das also einen Tag macht, aber spätestens am 2. oder 3., dann schreit's im Kopf doch voll durcheinander, mhm, oder? Irgendwie
ja.
So ganz schwer auszuhalten.
Aber auch das ist leider was ich sehr lange nicht mehr gemacht habe, wo ich auch manchmal denke, oder eigentlich zunehmend jetzt denke, also je mehr man im Kopf hat, desto wichtiger wäre es, das eigentlich nochmal wieder zu trainieren. Ja.
Und diese Techniken, sich zu fokussieren und in sich zu gehen und sozusagen seine Linie zu finden, also wurde dir das beigebracht oder hast du das dann im Laufe dieser 10 Tage selber gefunden, diesen Weg, oder wie funktioniert das?
Das wurde schon beigebracht von diesem, ich weiß nicht, wie die offizielle Bezeichnung ist, ich nenne ihn immer Obermönch. Der hat, der hat uns ein Mantra vorgegeben, das wir im Kopf haben sollten. Und das hat er, glaube ich, auch, das wurde dann etwas komplexer noch mit voranschreitender Zeit. Und klar, bei den ersten Versuchen hatte man dann, weiß ich nicht, eine halbe Minute mal das Mantra im Kopf und dann war man mit den Gedanken wieder sonst wo. Mhm. Und das war dann der Lernprozess quasi, das wirklich sich darauf zu konzentrieren, viel über Atmung.
Okay, und wie lange geht das dann, so eine Meditation?
Ich glaube, wir haben angefangen mit Viertelstunden Sessions und am Ende waren es einstündige. Und das Ziel war, 8 Stunden am Tag meditieren.
8 Stunden?
Mhm.
Mon Dieu.
Aber es gab ja sonst auch nicht viel zu tun.
Okay. Und diese wenige Nahrungsaufnahme, das war okay dann, weil man nicht viel körperlich gemacht hat, aber eigentlich hat man ja mental auch viel gepowert.
Ja, es ging aber irgendwie, also da habe ich auch gedacht, dass es härter wäre, aber war wahrscheinlich irgendwie auch ein Ausdruck davon, dass man da sehr fokussiert war. Also auch das frühe Aufstehen und so, ich war schon richtig gerädert, als ich da rauskam, das weiß ich noch, aber es ging. Also,
okay.
Das war eine wirklich, wirklich krasse Erfahrung auf jeden Fall.
Und wirkt das heute noch nach an manchen Stellen oder denkst du da oft dran zurück?
Ja, also es gibt manchmal so Momente, wenn, oder ich kann mich daran erinnern, ich meine, da war ich auch erst 16, als ich da rausging aus diesem Tempel, aber dass ich da kurz zu mir dachte, okay, ich habe hier echt gerade 10 krasse Tage bewältigt oder bestanden. Und da hatte ich irgendwie so ein Gefühl von, dass da, wenn ich in schwierige Situationen komme oder so, muss ich daran denken. Das wird mir irgendwie helfen.
Hm.
Und manchmal habe ich das tatsächlich.
Na gut. Okay, danke für den Einblick. Das war sehr interessant. Wir gehen jetzt mal weiter in deiner Biografie.
Mhm.
Und du hast gesagt, dann nach dem Abi bist du an die Otto-Falkenberg-Schule nach München gegangen. Aber das war ja nicht ganz so. Dazwischen war ja noch mal eine kurze Station.
Ja, das stimmt. Also genau, im letzten Jahr in Berlin habe ich noch ein Jahr in Prenzlauer Berg gewohnt, an der Eberswalder Straße. Und es war eigentlich eher als Überbrückung gedacht. Aber ich war eingeschrieben in Politikwissenschaften an der FU Berlin.
Genau. Und dann kam die Schauspielerei, ne? Also wann wusstest du, ich will auf die Bühne?
Ich weiß nicht, manche Leute haben ja so einen exakten Moment, an dem sie das so festmachen können. Das ist bei mir nicht unbedingt so. Ich hatte natürlich von klein auf schon immer Berührungspunkte mit Theater, dadurch, dass mein Vater Musiker ist und auch Theatermusiker. Und meine Mutter ursprünglich auch Schauspielerin und also seit ich auf der Welt bin, arbeitet sie als Sprecherin, aber dadurch war mir die Welt jetzt nicht fremd. Ich habe auch schon, ich glaube mit 6 fing das an, als Kinderstatist an der Deutschen Oper in Berlin war ich auf der Bühne und später auch mit 12 bis 15 oder so am Berliner Ensemble mit so kleinen Sprechrollen. immerhin bei Robert Wilson und Klaus Peimann. genau, also dadurch hatte ich schon Erfahrungen gemacht und wusste auch, dass mir das Spaß macht und liegt. Aber der Wunsch, das wirklich zu machen, das kam irgendwie so mit dem Abi. Und dann habe ich auch recht früh angefangen vorzusprechen. Und wie bei vielen Leuten hat das eine Weile gedauert, bis ich dann Platz an der Schule bekommen habe. Und in dieser Zeit war ich eben bei Politikwissenschaften
eingeschrieben. Naja, das ist auch nicht so weit weg vom Schauspielen.
Ja, das stimmt. Ja. Die Connection habe ich damals gar nicht so gemacht, aber es stimmt.
Ja, und dann ging es nach München, als die Zusage kam.
Mhm. Genau.
4 Jahre Ausbildung,
mhm.
2019 Diplom.
Ja.
Wie war das für dich?
Die Ausbildung. Eine extrem intensive Zeit. Ich hatte großes Glück, dass ich in der Schauspielklasse gelandet bin. Wir waren zu 11. Mit einem wirklich tollen Ensemble irgendwie. Wir haben sehr gut zusammen funktioniert. Ich glaube, wenn es nicht so gewesen wäre, dann wäre das sehr viel härter gewesen, weil die Ausbildung nicht ohne ist, also einmal rein körperlich, aber auch dadurch, dass man sich natürlich extrem viel mit sich selber auseinandersetzt oder wie man wirkt, wie man denkt,
Da kam doch aber dieses Klostererlebnis dir doch eigentlich sehr entgegen, oder? Weil da hast du dich ja auch dann schon sehr mit dir selbst beschäftigt, mit dem Körper und mit deinen Gedanken. Und das ist ja dann im Schauspiel kommt ja auch noch mal so dann.
Das stimmt. Ich meine, bei dem Meditieren, da war ich, da ging es natürlich null um irgendeine Außenwirkung oder so. Mhm. Aber da, klar, so eine Ruhe in sich
selber,
oder so, genau. Und das ist schon, da gab es auch immer mal wieder Punkte, wo ich mir nicht sicher war, ob ich das zu Ende bringe oder so, weil es schon ein intensives Studium ist.
Fordert einen das mental oder körperlich und oder so im Wechsel?
Also die Punkte, wo ich ein bisschen am Struggeln war, das waren dann schon eher mentale Punkte. Körperlich ist es natürlich auch nicht unanstrengend, aber das habe ich eigentlich immer eher genossen. Aber ich glaube, mit einer nicht ganz so homogenen Gruppe wäre es schwieriger geworden. Und so mochte ich die Zeit alles in allem ziemlich gerne. Ich bin froh, dass ich genau an dieser Schule gelandet bin und das da gemacht habe. Das war, glaube ich, für mich. Das ist ja immer auch sehr individuell, irgendwie so ein Schauspielstudium war das, glaube ich, sehr, sehr gut da.
Und danach ging es ja direkt ans DNT Weimar. Mhm. Ne? Dein erstes festes Engagement.
Ja. Das war allein die Geschichte, wie ich hier gelandet bin, ist auch witzig, weil ich war nicht zum Vorsprechen eingeladen, sondern eine Kommilitonin von mir, wo ich als Spielpartner nur mitgefahren bin für eine Szene, die wir zu zweit gespielt haben. Und dann fanden die hier aber die Szene so gut, dass sie mir spontan auch noch ein Vorsprechen gegeben haben und uns tatsächlich beide zusammen engagiert am Ende. Das war natürlich ziemlich cool.
Ja, wunderbar. Manchmal klappt's.
Ja.
Dann warst du am DNT und dann kam auch relativ schnell dann Corona.
Mhm.
Wie hast du das am Theater erlebt? Wie war das für dich?
Also, es war einerseits natürlich ziemlich blöd, dass ich gerade, als ich so durchstarten wollte, und da war ich, glaube ich, ein gutes halbes Jahr hier im Engagement, dass erstmal gar nichts ging und man so voll ausgebremst wurde. Und zum anderen bin ich mir natürlich des Privilegs sehr bewusst oder des Glücks, dass ich eben noch in so ein Festengagement gekommen bin, als das alles losging, weil gerade in der freien Szene, da glaube ich, echt viele Leute wirklich um ihre Existenzen kämpfen mussten. Und da war ich ja dagegen wirklich luxuriös aufgefangen mit, keine Ahnung, Kurzarbeitergeld und so. Mhm. Da war das also mehr ein mentales Ding von, ich konnte nicht arbeiten oder nicht. Es gab ja viele Versuche von irgendwelchen Online-Formaten und so, die alle mal mehr, mal weniger gut funktioniert haben.
Gab es da mal eine Resonanz bei euch irgendwie mit, was da gemacht wurde, wie das online angenommen wurde, wahrgenommen wurde? Oder?
Ich glaube, alles in allem ziemlich mäßig.
Hm.
Aber da hat man auch gemerkt, also das haben ja alle Theater irgendwie versucht, da Formate aus dem Boden zu stampfen. Manche fand ich auch gar nicht so uninteressant, aber ja, insgesamt finde ich, hat man schon gemerkt, dass das einfach nicht, dass das zwei nicht so richtig gut kombinierbare Medien sind.
Mhm.
Es gab einen Fall hier, den fand ich, das war ein schönes Projekt, draußen vor der Tür war das, wo ich mitgespielt habe. Das sollte eigentlich auch live halt im Spielplan rauskommen, ging dann nicht, als der zweite Lockdown losging, aber dann haben wir relativ spontan innerhalb von 10 Tagen dann Film im Theater gedreht. Das war irgendwie besonders, weil im Theater fand sonst nichts statt. Wir hatten das ganze Ding für uns quasi. Und das ist, finde ich, auch ein, dafür, dass wir das so übers Knie gebrochen haben, ziemlich cooler Film geworden tatsächlich. Den haben wir dann auch mal im großen Haus auf der Leinwand gezeigt und so.
Okay.
Ist natürlich trotzdem schade, dass es nicht als Stück, als Produktion rauskam, aber das fand ich irgendwie einen ganz guten Weg, damit trotzdem einen Umgang zu finden. Ja, genau.
Man kann sich da jetzt irgendwie gar nicht mehr so richtig, oder man will es vielleicht auch gar nicht mehr sich so richtig dran erinnern, was das eigentlich so alles so mit sich gebracht hat, dieser Lockdown und die Zeiten, ne? Aber ich bleib mal so ein bisschen dabei, auch, also Theater und gesellschaftlicher Beitrag des Theaters, Politik. Also Theater sollte ja nicht belehren oder darf nicht belehren, aber also was funktioniert für dich beim Theater, dass man vielleicht eine Botschaft sendet und wo geht's zu weit oder was sollte man lieber nicht? Also was denkst du, was ist die Stellung des Theaters, gerade im Hinblick auf gesellschaftliche Themen oder politische Themen?
Also ich bin mir zunehmend sicher in den Zeiten, in denen wir gerade leben, dass Theater es sich zum einen nicht so richtig leisten kann, unpolitisch zu sein, und es zum anderen auch gar nicht so richtig möglich ist. Und ich glaube, dass das auch ein nicht zu unterschätzender Faktor für so eine Gesellschaft ist.
Mhm.
Ich weiß nicht, es gibt ja so Zahlen, dass ein wirklich gar nicht so großer Teil der Bevölkerung überhaupt Theater in Anspruch nimmt, quasi. Aber irgendwer meinte zu mir letztens mal auch, dass das, was ich ziemlich krass fand, weil in so ein Fußballstadion ja zum Beispiel wirklich, wirklich viele Menschen reinpassen. Dass aber, wenn man die Kulturszene zusammen addiert, dass die Zahlen eigentlich sogar höher sind auf so ein Jahr gerechnet. Mhm. Ich habe das nicht kontrolliert, weiß ich jetzt nicht. Aber keine Ahnung. Ich glaube, dass das Theater wirklich irgendwie in der Lage ist, ich will nicht sagen, Meinungen zu bilden oder so, aber
vielleicht Impulse zu geben.
Ja, das auf jeden Fall. Das denke ich schon.
Ihr habt ja jetzt auch am DNT Weimar auch, finde ich, Stücke, die doch, schon auch, ins Politische gehen.
Mhm.
Also würde ich jetzt sagen, dass das zumindest für das Weimarer Theater auf jeden Fall auch, dass es gilt, dass eine Botschaft zumindest gesendet wird und dass die Leute Anregungen bekommen, um vielleicht über Sachverhalte nachzudenken.
Ja,
ne?
Ja, das glaube ich auch. Und so Impulse können ja auch sehr unterschiedlich aussehen. Also es muss ja nicht immer der erhobene Zeigefinger sein oder so, aber weiß ich nicht, was wir letztens hatten, was ihr wollt zum Beispiel, was ja einfach eine sehr bunte, von den Kostümen her und so auch fast queere Welt einfach aufmacht, wo man so reingesogen wird. Auch das ist ja irgendwie eine Art politisches Statement.
Ja. Und dir ist auch besonders wichtig, so Kinder- und Jugendtheater. Also du selber agierst ja auch in so Klassenzimmerstücken.
Mhm.
Warum ist dir das wichtig oder warum machst du das besonders gern?
Also bei Kinder- und Jugendtheater stelle ich mir am wenigsten so eine Sinnfrage, wie ich das manchmal schon tue. Weil ich glaube, dass gerade bei Kindern, die vielleicht auch aus Familien kommen, die sonst nicht ins Theater gehen oder so, dass das irgendwie sehr wichtige Berührungspunkte sind und die halt auch noch offener sind oder leichter Dinge einfach annehmen oder Behauptungen annehmen oder so. Zum Beispiel, wenn ich da in einem Kinderstück Kann er wohl nie wahr sein einen 10-Jährigen spiele, dann ist das ja schon erstmal eine ganz schöne Behauptung, aber wenn die Kids da drin sitzen, dann merke ich, dass die das, ich sage das, ich bin 10 Jahre alt und dann nehmen die das an. Und das finde ich irgendwie eine sehr schöne Qualität, die, glaube ich, einem erwachsenen Publikum irgendwann verloren geht. Und da ist, also ich, auch mit diesem Klassenzimmerstück, das ich spiele, das ist ja nochmal eine spezielle Situation, weil ich da wirklich in die Klassen in Weimar und im Weimarer Land fahre und da in der Klasse einen Monolog spiele, wo auch die Grenzen, also wo, genau, es ist eben keine Theatersituation, da verschwimmen so ein bisschen die Grenzen zwischen Realität und Schauspiel.
Hm. Und das heißt, das Publikum ist mit einbezogen, also
genau,
die Klasse?
Genau. Und da gibt's auch immer Nachgespräche dann danach. Und da merke ich schon, dass das einfach ein sehr direkter Kontakt ist mit dem Publikum, was auch spielerisch eine krasse Herausforderung ist. Aber mittlerweile macht mir das auch echt Spaß. Ja, also da im besten Fall entstehen da wirklich Diskussionen um die Themen, wie sie vielleicht nicht entstehen würden, wenn die jetzt einfach im Parkett im Theater sitzen würden oder so.
Also das klappt jetzt aber disziplinmäßig, dass die dann aufmerksam sind oder blendest du sowas aus oder?
Also in dem Klassenzimmer kann ich es nicht so richtig ausblenden, dafür bin ich zu nah dran. Oder auch, da habe ich ja keine Bühne oder Scheinwerfer oder so. Es klappt im Durchschnitt ziemlich gut, aber es kommt natürlich voll drauf an. Ich spiele es auch für die 7. bis 10. Klasse und an allen Schulformen und in Städten und ländlicheren Regionen. Da gibt es schon auch irgendwie große Unterschiede, wie so eine Klasse drauf ist. Aber ich hatte im Gegensatz zu, glaube ich, VorgängerInnen von mir, die das auch schon gemacht haben, noch nicht so eine Klasse, die so richtig gegen mich war oder so. Das funktioniert schon ganz gut.
Gott sei Dank. Jetzt gibt's ja nun vielerorts Kürzungen im Kulturbereich.
Ja.
Berlin ist ja da auch sehr betroffen, ne?
Ja.
Wie blickst du auf solche Entwicklungen?
Ja, ich glaube, es ist eine Katastrophe. Also jetzt, um kurz auf Berlin einzugehen, weil ich daher komme, da finde ich es auch einfach wirtschaftlich richtig kurzsichtig, weil ich glaube, also Berlin ist ja nicht, weil es so schön ist, so eine berühmte, weltweit berühmte Stadt, sondern wegen der Kulturszene. Und wenn man, also ich glaube, das hat richtig irgendwie für den Tourismus und die Wirtschaft richtig gravierende Folgen, wenn man da anfängt, die Kultur zusammenzukürzen. Und in, also aufs ganze Land betrachtet, ja, ist das, glaube ich, einfach gerade ein Schritt in eine ganz falsche Richtung. Ich weiß nicht, man hat, das war ja auch so eine Lehre aus Corona, dass die Kulturbetriebe mit die ersten waren, die geschlossen wurden. Und ich habe das damals schon, ja, da habe ich gar nicht zu den Leuten gehört, die sich da extrem drüber aufgeregt haben, weil ich das schon auch eingesehen habe, dass es nicht das, wie hießen diese ganzen Wörter, die da im Umlauf waren, System,
systemrelevant.
Das systemrelevanteste.
Ja, jetzt auch überlegt.
Genau, ja, genau. Aber dadurch, dass das jetzt so generell zusammengekürzt wird und der neue Kulturminister sehr konservativer Zeitgenosse ist, das ist, glaube ich, ja, also ich glaube, das sind Schritte in eine völlig falsche Richtung, die gerade in Zeiten, wo man irgendwie ja, wirklich anfangen muss, für eine bisher vielleicht für zu selbstverständlich gehaltene Demokratie zu kämpfen, echt in eine falsche Richtung führen. Auch was Diversität angeht und
Offenheit
auch, und bestimmte Themen, die ihren Platz finden müssen. Ja, und genau, auch wenn Ensembles zusammengekürzt werden oder, also mal abgesehen von der freien Szene, die ja noch dann noch mal viel mehr zu kämpfen haben, weil die Theater, Stadttheater ja dann noch alle staatlich subventioniert sind, was ich wirklich großartig finde und was ja auch weltweit ziemlich einmalig ist. Aber genau, das gilt es schon auch zu behalten, denke ich.
Dein nächster Weg führt dich nach Senftenberg, kleiner Ort. Schön,
ja.
Theater.
Ja.
Was macht denn ein Theater in so einer Region aus? Also hier sind wir ja eher städtisch, auch wenn Weimar für dich wahrscheinlich natürlich einen Kleinstadtcharakter hat, ne, von Berlin kommend. Wie ist das dann in so einer Region dann dort?
Das kann ich noch nicht so richtig sagen, weil ich da im Sommer erst hinziehe, also genau da mein Engagement anfange. Ich bin aber sehr gespannt drauf, weil also Weimar ist schon, glaube ich, eine sehr spezielle Stadt. Ich bin jetzt 6 Jahre hier oder werde dann 6 Jahre hier gewesen sein. Das habe ich auch nicht kommen sehen, als ich hierher gezogen bin. aber ich verstehe auch immer
dass
mehr.
Dass es 6 Jahre sind, also dass es 6 lange Jahre sind, 6 kurze Jahre, also was hast du denn nicht kommen sehen?
Dass ich überhaupt so lange hier bleibe.
Okay.
Es ist jetzt nicht so, als würden sich die 6 Jahre lange anfühlen. Also ich habe Weimar wirklich extrem ins Herz geschlossen. Ich kann auch immer mehr verstehen, dass Leute, die das nicht vorhaben, sich hier niederlassen, weil die Stadt
das
ist
das
relativ...
Das kann ich auch total verstehen.
Ja, weil die Stadt ist relativ klein, aber fühlt sich oft nicht so an. Oder ja, genau. Ich weiß, dass mir München damals ziemlich klein vorkam, als ich aus Berlin dahin gezogen bin. Und dabei ist das ja auch eine Millionenstadt.
Ja.
Und deswegen habe ich in Weimar immer darauf gewartet, dass mir mal die Decke auf den Kopf fällt. Aber es ist irgendwie nicht passiert.
Oh, schön.
Und Senftenberg ist nochmal ein ganzes Stück kleiner. Glaube ich, wenn ich nichts Falsches sage, 24.000 Einwohner. Und ja, ich glaube aber... Oder ich freue mich sehr darauf, weil genau, in Brandenburg ist das ja und also auch eine Region, wo ich denke, dass es extrem wichtig ist, genau da auch Theater zu machen. In Regionen, die politisch irgendwie schwieriger aufgestellt sind gerade.
Mhm. Okay. 2 Fragen habe ich noch.
Ja.
Wenn du dich über Musik beschreiben müsstest, welche 3 Songs passen zu dir?
Oh.
Ja, das war so nicht abgesprochen. Nee.
Aber ja, ist gut. Ich höre wahnsinnig viel Musik.
Ja.
Aber ich muss irgendeinen Song meiner Lieblingsband Muse, glaube ich, nennen, bei denen ich mittlerweile irgendwie auf 8 Konzerten war oder so.
Mhm.
Und zwar Map of the Problematic von Muse.
Hm.
Santa Fe von Beirut.
Hm.
Und keine Ahnung, kam jetzt als Assoziation Maschinen von Bilderbuch.
Okay. Na gut, vielen Dank. So, jetzt kommt natürlich die allerwichtigste Frage. Vor dir liegt eine Knackwurst, gesponsert von Tüfleiwa Apolda und ein Grußbote von Fieber Sweets, unser Sponsor der Praline. Für was entscheidest du dich? 1 darfst du mitnehmen.
Du hast ja anfangs schon gesagt, die meisten Leute entscheiden sich für die Knackwurst, wenn die nur eine Stunde lang rumliegt.
Mm.
Aber ich glaube, ich nehme trotzdem die Praline.
Sehr gut. Dann geht hiermit ein Gruß raus an Fiebersweets. Vielen Dank. Ja, lieber Janus, vielen Dank. Das war ein total interessantes Gespräch. Also es könnte, glaube ich, jetzt noch eine ganze Weile so weitergehen. Vielen Dank für deine Einblicke und für dich natürlich alles Gute für die Zukunft.
Danke sehr. Schön, dass ich da war. Danke dir.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Sie hörten Praline oder Knackwurst mit Fanny Kratzer von der Volkshochschule Weimarer Land.